Sanjaya sagte: Mein lieber Nachfahre der Kuru-Dynastie, ich weiß nichts von dem Entschluss deiner beiden Onkel und Gandharis. O König, ich bin von diesen großen Seelen getäuscht worden. Ich möchte jetzt gerne euch den Zusammenhang geben, so dass ihr diesen Text im Zusammenhang verstehen könnt. Dies ist ein Gespräch zwischen Sanjaya, der als Sekretär von dem blinden Dhritarashtra und seiner Frau Gandhari arbeitete, oder der war da angestellt. Das war seine Sache. Und ihr wisst, nach der Schlacht von Kurukshetra waren Dhritarashtra und Gandhari all ihrer 100 Söhne beraubt. In Kroatien gibt es eine Mutter, die gerade vor 2 Monaten in einem Autounfall war. Sie hatte ihr kleines, glücklich glucksendes Kind auf dem Schoß, und der Autounfall war so absolut intensiv, dass das Kind sofort gestorben ist. Die Mutter ist jetzt noch in psychologischer Behandlung. Stell dir das mal vor, eine Mutter, die auf ihrem eigenen Schoß erlebt, wie ihr Kind stirbt. Das war ein Kind. Stellt euch jetzt mal vor, Dhritarashtra und Gandhari, die 100 Kinder verloren haben. Was für ein Schmerz das gewesen sein muss. Ich meine, die meisten von euch sind junge Leute. Ich weiß nicht, ob wir eine Mutter hier unter uns haben und einen Vater. Ich glaube im Augenblick nicht, oder? Oh ja, unser Nick, ja, mit deiner liebenswerten Tochter, ist doch blond, glaube ich, ne? Ja, also 100 Kinder, das muss unerträglich sein. Nun, nach dem Tod dieser 100 Kinder war für Dhritarashtra und Gandhari keine andere Möglichkeit, unterzukommen sozusagen, würdevoll unterzukommen. Sie waren ja Könige und eine Königsmutter eben. Als am Hofe von Yudhishthira, in dessen Haus Bhima lebte, der den Großteil der 100 Söhne erschlagen hatte. Stellt euch vor, was das für ein Wohnen gewesen sein muss, mit was für Zwiespalt Dhritarashtra und Gandhari ausgestattet waren. Sie waren jetzt Gäste von Yudhishthira, dessen Bruder für den Tod ihrer Kinder verantwortlich war. Das muss nicht eine psychologisch einfache und leicht überblickbare Wohnsituation gewesen sein. Also das muss traumatisch gewesen sein. Sie hatten ja Vidura, der Bruder Dhritarashtra, der weise war und Dhritarashtra beriet. Aber da wuchte ein unglaublicher Zwiespalt in der Brust von Dhritarashtra und Gandhari. Also es war unglaublich gespannt. Nun, Yudhishthira wusste davon natürlich, und Yudhishthira als Dharmaraj versuchte also seinem Onkel und seiner Tante das so gut und möglich und einfach zu machen. Die hatten ihre eigene, praktisch ihren eigenen Eingang, ihren eigenen Servants, ihre eigene Küche, die waren ganz für sich, aber trotzdem war das sehr intensiv. Bis zu dem Zeitpunkt, wo dann Vidura zu dem alten, blinden und eigentlich zerbrochenen König Dhritarashtra kam und ihn durch eine Predigt, die in diesem Kapitel wiedergegeben wird, dermaßen beunruhigte und aufrüttelte, dass es zu diesem Schluck gekommen. Vidura beschimpfte seinen Bruder Dhritarashtra und sagte, wie kannst du unter solchen Umständen in diesem Palast leben? Du bist genau wie ein alter, ausgedienter Dog, der hier am warmen Ofen unterkommt von der Familie, die dir deine Söhne getötet hat. Vidura stachelte den Dhritarashtra richtig an, da trieb ihn ein Stachel ins Herz, der tiefer und tiefer war. Nicht etwa, um ihn noch einmal aufzuwiegeln, überhaupt nicht. Vidura war eindeutig auf Seiten des Dharmas, das heißt der Pandavas. Nein, Vidura wollte Dhritarashtra zur Loslösung anstacheln, kurz vor seinem Tode. Er würde ja bald sterben und ihn dazu bewegen, jetzt endlich sich intensiver spiritueller Praxis hinzugeben, das Haus zu verlassen und in die Himalayas zu verschwinden. So, er war dann erfolgreich. Eines Tages kam Yudhishthira wie jeden Morgen zu seinem Onkel, zu der Suite und zu der Gandhari, seiner Tante, um seine allmorgendlichen Obeisances zu geben. Und da war niemand in der zu Hause. Und dann fragte er Sanjaya, wo sind denn meine beiden Onkel, das bezieht sich auf Dhritarashtra und Vidura und Gandhari, wo sind denn die? Und Sanjaya, der nun der Sekretär war und alle Geheimnisse Dhritarashtra kannte, alle Briefe kannte, alles, sagte, mein lieber Nachfahre, Yudhishthira, der Kuru-Dynastie, ich weiß nichts von dem Entschluss deiner beiden Onkel und Gandharis. O König, ich bin von diesen großen Seelen getäuscht worden. Wir können daraus entnehmen, dass die über Nacht, ohne irgendjemand etwas zu sagen, aufgebrochen waren und den Palast verlassen hatten. Nun hört euch bitte die Erläuterung an, über die ihr bestimmt noch lange nachdenken werdet. Dass große Seelen andere täuschen, mag einen verwundern, doch es ist eine Tatsache, dass große Seelen andere um einer wichtigen Sache willen manchmal täuschen. Es wird berichtet, dass Krishna selbst Yudhishthira den Rat gab, Dronacharya zu belügen, denn auch in diesem Fall ging es um eine wichtige Sache. Der Herr wünschte es und deshalb war es eine wichtige Angelegenheit. Ihr kennt, glaube ich, den Umstand, nicht? Wo Krishna Yudhishthira den Rat gab, seinen eigenen Guru Dronacharya zu belügen, indem er eine falsche Aussage sprach, nämlich dass sein Sohn Ashwatthama getötet worden war. Doch weil es hier um eine wichtige Sache ging, der Herr wünschte es, war es eine wichtige Angelegenheit. Die Zufriedenheit des Herrn ist für die Geweihten entscheidend und die höchste Vollkommenheit des Lebens besteht darin, den Herrn durch die Erfüllung seiner vorgeschriebenen Pflichten zufriedenzustellen. So lautet die Anweisung der Gita und des Bhagavatam. Da gibt es zwei Fußnoten. Vielleicht kann einer von euch mal in der Bhagavad Gita 18,46 aufschlagen und mir das bringen. Die zweite Fußnote ist Bhagavatam 1,2,13. Die lese ich schon mal vor, wenn jemand von euch es holt. Also die Zufriedenstellung des Herrn ist, man soll den Herrn durch die Erfüllung seiner vorgeschriebenen Pflichten zufriedenstellen. Und jetzt gibt es zwei Referenzen in der Fußnote. Die eine lese ich euch vor. O Bester, unter den zweimal Geborenen, man kann hieraus schließen, dass die höchste Vollkommenheit, die man durch die Erfüllung seiner vorgeschriebenen Pflichten, Dharma, gemäß den Varnas, des Lebens erlangen kann, darin besteht, den Herrn Hari zu erfreuen. Also die Zufriedenstellung Krishnas ist das Allerwichtigste, die Essenz praktisch von allen anderen Pflichten. Das ist die Aussage des Bhagavatams und die Aussage der Gita ist, Wenn ein Mensch den Herrn verehrt, der die Quelle aller Wesen ist und der alles durchdringt, kann er durch die Ausführung seiner Arbeit die Vollkommenheit erlangen. Hier seht ihr also die starke Bhakti-Philosophie. Wir brauchen keinen Halbgott zufriedenzustellen, nicht mal moralische und ethische Dinge, wenn es um die Zufriedenstellung Krishnas geht. Und wir werden uns gleich mit dieser zentralen Aussage beschäftigen, weil ihr bestimmt schon spürt, dass diese Aussage nicht so ohne ist und auch vielleicht selbst in eurer Psychologie nicht ohne aufgenommen werden kann, ohne dass man dagegen protestiert vielleicht sogar. Was? Das ist das Wichtigste, wichtiger selbst als Ehrlichkeit, Krishna zufriedenzustellen? Dhritarashtra und Vidura, den Gandhari feuchte, teilten Sanjaya ihren Entschluss nicht mit. Der Entschluss war, über Nacht aufzubrechen. Obwohl er als Dhritarashtras persönlicher Assistent ständig mit diesem zusammen gewesen war. Nie hätte Sanjaya geglaubt, dass Dhritarashtra irgendetwas tun würde, ohne ihn vorher um Rat zu fragen. Doch Dhritarashtras Aufbruch von zu Hause war so geheim, dass nicht einmal Sanjaya davon unterrichtet werden konnte. Jetzt bringt Prabhupada noch zwei Beispiele dafür, wie große Seelen andere übergehen oder sogar täuschen. Auch Sanatan Goswami täuschte den Gefängniswärter, als er sich auf den Weg zu Sri Chaitanya Mahaprabhu machte. Das erste Beispiel. Das zweite Beispiel, weil es ging da am Anfang der Erläuterung, wie selbst Krishna sagt, ja, du sagst jetzt einfach mal eine, wie sagt man das, Notlüge. Und also der Sanatan Goswami täuschte den Gefängniswärter, da ging es um eine Sache, die das war richtig wild, wie der das Manöver da. Und ähnlich handelte auch Raghunath Das Goswami, als er seinen Priester täuschte und sein Zuhause für immer verließ, um zur Zufriedenheit des Herrn handeln zu können. Wenn es darum geht, den Herrn zufrieden zu stellen, ist alles gut, denn es steht in Beziehung zur absoluten Wahrheit. Jetzt bringt Prabhupada sich selber als Beispiel, er hat hier wirklich einen Punkt, er bringt Beispiele. Auch uns bot sich die gleiche Gelegenheit, die Familienangehörigen zu täuschen und das Zuhause zu verlassen, um uns im Dienst des Srimad Bhagavatam betätigen zu können. Diese List war um einer großen Sache willen nötig. Aus einem solchen transzendentalen Betrug entsteht für keinen der Betroffenen ein Nachteil. So, in diesem Text nun geht es um eine zentrale Aussage der Bhakti, die Bhakti eindeutig abhebt von, sagen wir mal, weltlicher Religiosität. Bevor ich diese Vorlesung gab und diesen Text wählte, habe ich mich erkundigt, wer denn heute zu meiner Zuhörerschaft gehört. Und die Antwort war Temple Devotees. Und da habe ich gesagt, gut, da kann ich jetzt dieses Thema einmal anbringen. Wenn es jetzt eine öffentliche Vorlesung wäre, die im Schweizer Nationalrat gegeben würde, würde ich niemals diese Vorlesung geben. Das ist jetzt was für Insider, für Bhakti-Yogis. Hare Krishna. Ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen, vielen Jahren, als wir auf Navayiyada Nishinghachetra, also unsere Farm, die wir jetzt Singhachalam nennen, ein Communications Meeting gab. Da wurde ich gebeten, den Communication-Experten, also waren unsere Devotees, eine Vorlesung zu geben, weil ich ja als Prediger, sagen wir mal, in sehr viele Erfahrungen hatte, verschiedene Menschengruppen anzusprechen. Ich kann mich nicht als Experten bezeichnen, überhaupt nicht. Also, aber die Devotees haben damals mir diese Ehre erwiesen und gesagt, du predigst überall, du bist geeignet. Da habe ich gesagt, ich möchte aber predigen, ihr werdet vielleicht nicht gerne hören, was ich sage. Kein Problem, Maharaj, du bist unser Mann für die Stunde. Habe ich gesagt, dass wir als Communication-Experten natürlich darauf bedacht sind, nicht andere, sagen wir mal, die Menschen, denen wir eine Botschaft vermitteln wollen, vor den Kopf zu stoßen. Dass wir aber als Bhakti-Yogis, als Devotees von Krishna, die Verantwortung haben, alles zu tun, um Krishna zufriedenzustellen und dabei manchmal vielleicht sogar die öffentliche Meinung, sagen wir mal, etwas tun, was wir sonst nicht tun, was sonst niemand tun würde, um Krishna zufriedenzustellen. Und ihr könnt euch vorstellen, ich hatte das bewusst natürlich so gesagt und hatte dann Beispiele vom Prabhupada gesagt und meinen Punkt erläutert. Die Communication-Experten gingen alle in die Luft und das war natürlich genau mein Wunsch, weil ich wollte, dass wir mal nachdenken und Themen diskutieren und nicht immer alles so, jeder schläft ein, habe ich schon tausendmal gehört und uns wirklich Gedanken machen als Devotees über die einzigartige Stellung von Bhakti. Hier hören wir Beispiele und über Beispiele, dass große Seelen manchmal etwas tun, was, sagen wir mal, auf einer anderen Ebene, wie soll ich mich ausdrücken, als anstößig direkt gesehen wird. Ich möchte noch einmal hier sagen, wenn es um Predigen geht, natürlich wäre es total doof, wenn wir den Leuten, denen wir nur eine Message geben wollen, die irgendwie hochbringen, dass die nicht unsere Message wahrnehmen können. Aber es ist tatsächlich so, dass für einen Devotee der Wunsch Krishnas als, sagen wir mal, das höchste Prinzip gilt und nicht so sehr die Regeln dieser Welt. Hier ist der Unterschied zwischen Religiosität und Spiritualität zu finden. Religiosität sucht danach, dass man diese Welt so gut wie möglich gestaltet und Gottes Hilfe dazu anruft. Spiritualität ist was ganz anderes. Dass wir nämlich diese Welt und ihre Regeln verlassen, um die eigentliche Welt, die Welt in der Welt Krishnas zu bestehen und zu partizipieren. Also die spirituelle Welt, die nach anderen Gesetzmäßigkeiten und Regeln geht. Ihr wisst zum Beispiel, ein Thema ist, in dieser Welt ist der Parakiya Bhava der anstößigste, die anstößigste Beziehung zwischen Mann und Frau. Aber in der spirituellen Welt ist das Höchste. Die Gopis, wie die Krishna sehen. Ich will das jetzt nicht erläutern, weil diejenigen, die vielleicht das noch nicht wissen, was das ist vielleicht dann auch ganz gut so. So, es geht also wirklich im Bhakti um die Zufriedenstellung von Krishna. Das ist das allererste Prinzip. Und wir hören hier ein paar Beispiele. Dhritarashtra und Vidura und Gandhari verlassen kopfüber, ohne etwas zu sagen, ihre Gastgeber. Stellt euch mal vor, ein Gast würde das im Züricher Tempel bringen. Ich verschwinde über Nacht. Sagt niemanden auf Wiedersehen. Vielleicht würden einige froh sein, man weiß das heutzutage nicht, wie gerade die Winde wehen, aber eigentlich ist das eine Beleidigung dem Gast gegenüber. vielleicht ein besseres Beispiel, weil im Tempel leben wir manchmal ein bisschen anonym zusammen. Wenn mich Uttama Shloka zu sich nach Hause einlädt und mir wirklich jetzt hat er mich eingeladen, vielleicht gibt es wichtige Dinge zu besprechen, hat gekocht und wir tauschen uns aus und am nächsten Morgen bin ich nicht da. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht zum Gastgeber. Könnt ihr das verstehen? Genau das tat Dhritarashtra und Vidura, gerade Vidura. Raghunath Das Goswami sagte seinem spirituellen Meister, stellt euch das mal vor, ich kümmere mich um diesen problematischen Pujari, der also gerade sein Seva nicht mehr macht, der am Blubben ist, und predige zu ihm. Was macht er? Also ich gehe da erstmal dahin und dann gehe ich nach Hause zum Rasten. Was macht er? In dem Augenblick, wo Yadunandan, das ist nicht irgendjemand, das ist eine große Seele, nach Hause geht, macht Raghunath Das Goswami die Beuge. Beuge ist ein Slangwort in Deutschland. Das heißt, er zieht einfach ab. Prabhupada verlässt seine Familienangehörigen, ohne was zu sagen. Er geht zum Bahnhof, sieht, da fährt gerade ein Zug nach Vrindavan, schaut in seine Tasche, stellt fest, er hat genauso viel Lakshmi, wie er für diese Karte braucht, um nach Vrindavan zu fahren. Geht zum Counter, holt sich das Ticket und schupp, ist weg. Für Krishna. Natürlich, für die Sache des Bhagavatams. Natürlich, sagen wir mal, könnte ich jetzt versuchen, Beispiele aus der Welt zu bringen, wo, sagen wir mal, eine Sache auf eine Perspektive betrachtet gut ist, auf eine andere Sache, auf eine andere Weise schlecht ist. Ich gebe vielleicht mal ein ganz harmloses Beispiel. Wir als Prediger sind, Gorari und ich sind laufend zu spät, wie ihr euch vorstellen könnt. Also es ist wirklich enorm ein Wunder, wenn wir rechtzeitig irgendwo ankommen, weil wir eben zu viel zu tun. Und manchmal fahren wir mit einer Riesengeschwindigkeit über die Autobahn. Wir haben auch so eine Rakete, die kann 450 Stundenkilometer machen in der fast frisierter Motor. Nicht? Und wir können also wahnsinnig schnell, wenn wir müssen. Und 400 ist aber ein bisschen übertrieben. 200 vielleicht, das reicht ja schon. Und sagen wir mal so, das ist eine gute Sache, wenn es darum geht, anzukommen. Aber die gleiche Sache ist schlecht, wenn es um unser Portemonnaie geht, weil man wird laufend geblitzt in der modernen Zeit. Die haben überall diese Blitzgeräte aufgestellt, um ein bisschen die Staatskasse zu füllen. So, also unter einer Perspektive ist es nice, rechtzeitig anzukommen, wenn man auf die Tube drückt. Unter einer anderen Perspektive betrachtet, ist es absolut teuer und nicht so gut. So ist es auch mit dieser Thematik. Natürlich müssen wir Dharma einhalten und die Regeln dieser Welt beachten. Das ist wichtig. Aber wenn man eine andere Perspektive ansieht, was ist unser höchstes Dharma? Sind wir Diener des Herrn. Und diese Welt ist nun mal die Welt, die Illusion. Die kann es nicht immer spirituellen Erfordernissen gerecht machen. Das ist also der Grund dahinter. Nun, diejenigen, die in dieser Welt verankert sind, werden immer dagegen etwas einwenden. Madhavendra Puri zitiert, ich will mal sehen, 6 Personen, die etwas einwenden gegen dieses Prinzip der Bhakti. Wenn ihr diesen Shloka jetzt hören werdet, möchte ich euch bitten, zu sagen, ja, das sind ja unmögliche Leute. Ihr werdet nämlich sehen, dass diese Einwände auch in eurem Herzen residieren gegen Bhakti. Und dass man sich mit diesen Einwänden beschäftigen muss. Hier ist es in Sanskrit. Muktamang nigadantu nita nipuna brantum muhu vaidika mandambanda vasanchaya jagatiyam muktadara sodara unmatam danino viveka chatura kamang mahadambikam Muktum nakshamate managapi mano Govinda pada spriham. Mögen mir die strengen Moralisten vorwerfen, mit meiner Bhakti-Ausrichtung in Illusion zu leben. Was kümmert mich das? Gelehrte auf dem Gebiet der vedischen Werke mögen mich als irregeführt verleumden. Freunde und Verwandten mögen sagen, ich sei frustriert. Mein Bruder mach mich einen Narren nennen. Die reichen Diener des Mammons mögen mich für von Sinn erklären. Und die gelehrten Philosophen mögen behaupten, ich sei viel zu stolz. Trotzdem weicht mein Geist nicht einen Zentimeter von der Entschlossenheit ab, den Lotusfüßen Govindas zu dienen, obgleich ich völlig unfähig bin, dies zu tun. In meiner Vorlesung, wenn ich Zeit habe, gehe ich zu all diesen, erwähne ich all diese Punkte, und gebe Beispiele für die Punkte, aber hier will ich tatsächlich mich an meinen einleitenden Satz halten und nicht so lange machen. Ich möchte zunächst einmal sagen, dass viele Leute uns einwenden, ja, du bist ein Devotee geworden, weil du es einfach nicht zu etwas anderem gebracht hast. Das gibt's auch bei den manchmal kommt es vor, dass Devotees, die ihre Bhakti-Ausrichtung aufgeben und sich wieder ein bisschen mehr der Welt annähern, den Tempel-Devotees sagen, ja, ihr, ist klar, ihr könnt nicht arbeiten, ihr werdet niemals eingestellt irgendwo, ihr seid viel zu mit euren Gedanken woanders. Für euch war das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Ich höre das manchmal, also jetzt nicht mehr, aber es gab diese superkritische Zeit in unserem Yatra vor ein paar Jahren. Sassinandaswami, das ist klar, dass du enthusiastisch bist für Krishna-Bewusstsein, weil du hast keine andere Wahl. Dieses alles andere abgebrannt hinter dir, alle Brücken zerstört. Aber ich habe ein Computerstudium jetzt absolviert und bin total groß eingestiegen in der Welt. Hare Krishna. Ich habe dann schon sehr... Haribol, Babuji, Haribol, Haribol. Dieser Vorwand wurde einmal dem Brahmana aus Avantipuri gegeben. Der war sehr wohlhabend in seiner Vor-Devoti-Zeit und war sehr, noch sehr geizig, war ein sehr angesehenes Mitglied der Gesellschaft, aber er verlor dann durch äußere Umstände, eigentlich durch sein Karma, alles. Diebe stahlen ihm den Reichtum aus dem Hause. Da gab es einen Brandunfall, glaube ich. Und er war natürlich dann nicht versichert. Das gab es damals nicht. Und alles Mögliche ging also schief. Und alles zerbrach ihn in den Händen. Und dann sahen die Verwandten ihren Freund irgendwann mal als Sannyasi auftauchen. Im Sannyasi-Gewand. Und die lacht ihn aus und sagt, du warst so schrecklich frustriert, dass du Sannyasi wurdest. Es gibt einen Popsong in India, der geht so, Sannyasi, come home. Sannyasi, komm nach Hause zurück.